So. Es ist alles so einfach. Wenn du an Jesus glaubst, deine Sünden sind dir vergeben. Du hast dein alte Leben hinter dir gelassen und folgst jetzt Jesus nach. Nicht mehr Gebot und Gesetz leitet dich, sondern der Heilige Geist, der jetzt in dir wohnt. Der Geist, der dich von innen aus erneuert, so wie wir das auch letzten Sonntag schon gehört haben und wie jetzt das auch in dem kurzen Clip wunderbar dargestellt worden ist. Im Römer 8,14, um den Vers geht es heute, heisst es, denn alle, die vom Geist Gottes bestimmt werden, sind Kinder Gottes. Oder in anderen Übersetzungen, alle, die vom Geist Gottes geleitet werden. Oder in der Luther-Übersetzung, welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Treibt tönt so ein bisschen negativ, so als würde so einer mit dem Stock, wie so ein Stück Vieh, dich vor sich her treiben. Man kann aber auch das treibt irgendwie anders sehen. Was ist dein innerer Antrieb? Was ist dein innerer Motor? Dann tönt es irgendwie schon positiver. Was auch immer bestimmt, geleitet, treiben, es meint das Gleiche im Sinn von, ist es der Heilige Geist, wo dein innerer Antrieb ist, wo das Sagen hat in dir, oder ist es das Fleisch, wie der Paulus das ausdrückt? Und Fleisch meint nicht nur das, was ihr da aufgezählt habt. Ich sehe auch immer zuerst mal ein Stück Schinken irgendwo hängen, wenn ich Fleisch höre. Aber es ist nicht nur das körperlich Schlechte, was die Bibel meint mit Fleisch, sondern in den Sündenaufzählungen vom Römerbrief oder auch im Galater werden auch ganz andere Sachen genannt, wenn es um Fleisch geht, nämlich Sachen wie Wut, Bosheit, Götzendienst, all das gehört zum Fleisch und die haben ja eigentlich nicht etwas so ganz primär mit unserem Körper zu tun. Aber kommen wir zurück zum Geist. Wenn alle, die vom Geist Gottes geleitet sind, Kind Gottes sind, dann sind im Umkehrschluss alle, die nicht vom Geist Gottes bestimmt sind, nicht Kinder Gottes. Oder? Und genau das sagt nämlich der Paulus dann in Römer 8,9 ganz hart. Wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Oder der gehört nicht zu Christus. Also knallhart ausgedrückt. Das ist radikal und ich doppel noch ein bisschen nach. In Johannes 3,6 sagt dann Jesus, was aus dem Fleisch geboren ist Fleisch und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Entweder Fleisch oder Geist. Es gibt kein Zwischenstadium. Und wer wagt denn heute noch so etwas auszusprechen, oder? In einer inklusiven Gesellschaft ist ja auch die Kirche inklusiv geworden. Wir sind doch alle Kinder Gottes. Die einen sind schon ein bisschen weiter auf dem Weg, die anderen noch ein bisschen weniger weit. Und die einen drücken ihren Glauben vielleicht eher so ein bisschen auf die buddhistische Art aus oder mit dem Koran. Wir können doch nicht so herablassend sein und meinen, nur unser Glauben ist der richtige. Und Jesus sagt, und der Paulus sagt, nein, die einen sind vom Fleisch geboren, die anderen sind vom Geist geboren. Die einen sind draussen, die anderen sind drinnen. Die einen sind tot, die anderen sind lebendig. In welcher Landeskirche hört man das noch? Das ist viel zu radikal, viel zu ausschließlich. So etwas darfst du doch nicht sagen. Und es wird manchmal auch nicht gesagt, wie man es ja auch gar nicht mehr glaubt. Wer glaubt denn das noch? Von den sogenannten Christen. Und ich bleibe ganz bewusst auf dem Punkt, denn wenn wir uns irgendwo in einem Zwischenstadium bewegen, wo wir ein bisschen christlich sind, versuchen, Christen zu sein, kann es sein, dass wir diese Neugeburt gar nie erlebt haben. Es ist sogar möglich, zu glauben, dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist und trotzdem draussen zu bleiben. Und das ist dann eine Art, so ein Fürwahrhalten von einer schönen Idee, ja, das Konzept von der Sündenvergebung, dass da einer für mich gestorben ist, das gefällt mir, ich nehme das an, ich nehme das für mich in Anspruch. Aber es reicht nicht, das Evangelium für wahr zu halten. Es braucht eine Umkehr, es braucht eine Neugeburt, es braucht den Empfang vom Heiligen Geist und das Geleitetwerden vom Heiligen Geist. Und dazu eine kleine Nebenbemerkung. Ich höre Predigten immer wieder. Und ich habe etwa 4 Auslegungen jetzt gelesen zu dem Römerbrief. Und das kommt auch dort vor, von ganz wirklich guten Theologen. Die sagen dann immer, wir sind von Gott adoptiert worden. Adoptiert, das ist schön, oder? Gott zählt mich jetzt zu seiner Familie. Aber Jesus und Paulus, wenn ich die Bibel richtig lese, vielleicht kann der Joshua mir widersprechen, reden nie von Adoption, sie reden immer von einer Neugeburt. Und der Matthias, mein Sohn, oder, der hat meine Gene und das sieht man auch. Aber Gott hat ihn bei seiner Bekehrung nicht adoptiert, sondern er hat ihn durch seinen Heiligen Geist neu geboren. Und der Unterschied zur Adoption ist, dass der Matthias eben jetzt Gottes Gen in sich trägt, nicht nur meine. Und die göttliche Natur, die prägt ihn. Also er ist mein Nachbar, ich sehe das, dass ihn das prägt. Und das ist nicht nur Erziehung, sondern das ist genetisch bedingt. Gott ist sein Vater geworden. Nicht nur sein Stiefvater, der ihn adoptiert hat, sondern sein wirklicher Vater, der seine Gene ihm vererbt hat. Und jetzt eigentlich die Frage, hast du die Neugeburt wirklich erlebt? Bist du Gottes Kind oder versuchst du noch christlich zu leben? Sind wir christlich gesinnt und vertreten christliche Werte oder sind wir Gottes Kind? Und damit jetzt nicht alle anfangen, sich zu hinterfragen, nachdem sie jetzt schon 30 Jahre mit Jesus unterwegs sind, ob sie jetzt wirklich Gottes Kind sind, sage ich Folgendes: Wenn du Jesus in dein Leben aufgenommen hast und mit ihm unterwegs bist, ja, dann bist du Gottes Kind. Und dann hast du seinen Geist empfangen. Im Korintherbrief heisst zum Beispiel, niemand kann sagen, Herr Jesus, als im Heiligen Geist. Wenn du kannst sagen, Herr Jesus oder Jesus ist mein Herr, Jesus, du bist mein Herr, dann ist das ein Zeichen, dass du wirklich Gottes Kind bist. Und wenn du unsicher bist über den Punkt, bin ich wirklich Gottes Kind, habe ich denn die Neugeburt jemals erlebt, dann können wir es heute auch festmachen miteinander. Und dann kann das heute ein Moment sein, wo du sagst, Moll, ich will zu dem Jesus gehören, ich will, dass Gott mein Vater ist. Nach dem steilen Einstieg könnt ihr euch jetzt wieder entspannen. Oder vielleicht auch nicht. In Kapitel 7 beschreibt dann Paulus einen Mensch, der Gottes Gebot halten will, aber gleichzeitig merkt er, dass ihm das nicht gelingt. Wie wir auch vorher in dem Clip gesehen haben, Israel unter dem Gesetz. Er bejaht Gottes Gesetz, er will es einhalten, aber er findet ein anderes Gesetz in sich selber, offenbar stärker ist als sein Wille. Das nimmt ihn gefangen. Und das ist eigentlich ein Mensch unter dem Gesetz im Alten Testament. Und am Schluss von dem Kapitel 7 ruft er aus, ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Also er spürt, da ist ein Gesetz in ihm, wo ihn runterzieht. Es kommen wieder so Kreisli wie letzten Sonntag. Tut mir leid, es ist so typisch männlich wahrscheinlich, dass wir alles so kategorisieren und einordnen wollen. Aber ihr müsst das jetzt ertragen. Wir haben die 3 Gesetze, mosaische Gesetze, wie wir gehört haben. Das Gesetz von der Sünde und vom Tod, wo in uns hineinwirkt. Und das Gesetz vom Geist vom Leben. Die 3 Gesetze werden in Kapitel 8 beschrieben. Und Kapitel 8 beschreibt eben die Lösung, dass eben neben dem mosaischen Gesetz, dem Gesetz von der Sünde und vom Tod, ein weiteres Gesetz ist, nämlich das Gesetz vom Geist vom Leben. Und an dem mosaischen Gesetz sind die Juden gescheitert. Trotz allem Bemühen haben sie gemerkt, wir sind Sünder. Und was machen wir, wenn die Messlatte zu hoch ist? Da gibt es ja 2 Möglichkeiten. Entweder nimmst du die Messlatte weg, gar kein Gesetz mehr, schaffst es einfach ab. Aber das Gesetz von der Sünde und vom Tod ist wegen dem eben nicht beseitigt. Also die Sünde schaffst du so nicht aus der Welt. Die andere Möglichkeit ist, dass du eine Superkraft zur Verfügung stellst, wo dich eben aus dem rauslupft. Und genau von dieser Superkraft redet dann Paulus in Römer 8. Und Römer 8, 1-4 drückt das folgendermaßen aus. Ist Elberfelder Übersetzung, sehr nah am Urtext. Und ich liebe den Vers. Also gibt es jetzt keine Verdammnis oder auch Verurteilung für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, hat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird in uns, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Ist das schwierig zu verstehen? Paulus, wieso formulierst du das so kompliziert? Wir würden doch das viel einfacher ausdrücken. Wenn wir jetzt die Bibel würden schreiben, würden wir vielleicht sagen, also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die an Jesus Christus glauben. Denn durch seinen Kreuzestod hat er uns die Sünden vergeben. Punkt. So lange doch. Warum dann so kompliziert? Und für viele Christen ist das Evangelium mit der Kurzfassung, die ich jetzt gerade gesagt habe, wirklich vollständig. Mehr braucht es doch gar nicht. Paulus sagt aber etwas anderes, etwas Neues. Nehmen wir auch die Begriffe und ihre Wechselwirkungen mal ein bisschen auseinander. Und jetzt habe ich halt wieder eine Grafik gemacht, ist aber die letzte. Eigentlich habe ich einfach versucht darzustellen, von was für Sachen der Paulus da redet. Oder? Da unten Fleisch, Fleisch der Sünde, das kennen wir. Alles, was uns kaputt macht, was menschliche Beziehungen kaputt macht, ist da unten. Geht übers Körperliche raus, wie schon gesagt. Und das Gesetz von der Sünde und vom Tod in meinen Gliedern, sagt er, es hat mit unserem Körper etwas zu tun. Das ist irgendwie eng miteinander verbunden. Und dann kommt das Gesetz von Mose. Und wieso habe ich das da so drin gezeichnet? Weil genau das stachelt eigentlich unser Fleisch noch an. Also wir wissen dann eigentlich, was gut wäre. Aber wir schaffen es nicht. Und das macht alles eigentlich nur noch viel schlimmer. Weil wenn wir das Gesetz nicht würden kennen, würden wir uns wenigstens nicht so schlecht fühlen. Und das Gesetz ist gut, oder? Darum haben wir das auch nicht schwarz gezeichnet. Das Gesetz von Mose ist gut. Es macht unsere Gefühle nur noch schlechter, weil wir es eben nicht schaffen. Und dann geht es aber weiter, oder? Das Gesetz vom Geist vom Leben befreit den Menschen von dem Gesetz, das ihn runterzieht und zum Sündigen verführt. Der Heilige Geist befähigt ihn, ein komplett neues Leben zu führen, so wie wir es in dem Clip gehört haben. Und das alles ist möglich, weil eben Jesus, wir sehen das Kreuz da noch angedeutet, für uns gestorben ist und die Sünde im Fleisch, wie wir gelesen haben, also er ist in Gestalt vom Fleisch von der Sünde gekommen, für die Sünde, und hat die Sünde im Fleisch verurteilt, das ist eigentlich das Kreuz. Und hat uns so auf eine ganz neue Ebene gebracht, wo die schwarzen Teile durchgestrichen sind. Sie sind immer noch da, sie sind einfach durchgestrichen. Und ich habe es nicht einfach gelöscht. Und das hat einen Grund. Wie erleben wir das? Entspricht das neue Leben unserer Erfahrung oder ist es einfach eine schöne Theorie und die schwarzen Flecken prägen uns mehr, als uns lieb ist? Sind wir vielleicht, obwohl wir schon lange Christ sind, immer noch in dem Stadium, wo wir sagen, ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Vor einem Zeitchen, ich glaube 2 Wochen her, hat der Tagi da so einen Artikel gehabt. Da ist es um eine Studie gegangen und es gibt ja viele Studien, die sagen, dass religiöse Menschen, und ich meinte vor allem glaube ich, christlich religiöse Menschen, zufriedener sind und auch länger leben als solche, die nicht religiös sind. Und dann ist der Artikel vor zwei Wochen, wo eigentlich eine neue Studie vorstellt, wo das bestreitet und sagt, dass die positiven und negativen Aspekte vom Religiösen sich praktisch aufheben. Und vor allem Begründung habe ich dann noch spannend gefunden, warum denn das sich aufhebt. Im Artikel heisst dann, dass auf der einen Seite eben der Glaube tröstlich ist, oder? Und es gibt ein Gemeinschaftserlebnis, sinnstiftend, es gibt Struktur, ein Gefühl von Kontrolle. Und auf der anderen Seite ist dann eben das schlechte Gewissen, das durch strikte, unerfüllbare Moralvorstellungen ausgelöst wird. Und dann noch Furcht vor göttlicher Strafe. Und das tut dann die positiven Aspekte oder Effekte wieder neutralisieren. Und das finde ich eigentlich noch nachvollziehbar. Und ich glaube ja nicht, dass wir als freikirchlich prägte Christen Angst haben vor göttlicher Strafe, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Das haben wir irgendwie verinnerlicht. Aber das mit dem schlechten Gewissen, das kenne ich sehr gut. Und das ist genau das, was eben Römer 7 ja dann auch beschreibt. Und gemäß Römer 8 eigentlich der Vergangenheit sollte angehören. Und das schlechte Gewissen kommt aber nicht nur, wie es jetzt da in dem Artikel heisst, durch strikte und unerfüllbare Moralvorstellungen, sondern durch vieles, was ein Christ neben der tadellosen Lebensführung eben auch noch sollte. Das sogenannte Sött-Christentum, oder? Also zum Beispiel jeden Sonntag in den Gottesdienst kommen und Menschen zu Jesus führen, sollten wir. Und mehr Bibel lesen und mehr beten, sollten wir auch. Und in der Gemeinde mitschaffen, das sollten wir auch. Und am Gemeindegebet teilnehmen, das sollten wir auch. Und den Zehnten geben und zusätzlich aber auch noch für Kriegsversehrte und Opfer von Naturkatastrophen, also über die 10% raus, sollten wir auch. Und an Jesus hingeben, leben und immer brennend sein für sein Reich, sollten wir auch. Und auch immer sofort einspringen, wenn ich irgendwo Not sehe oder wenn Mitarbeiter gesucht werden, zum Beispiel für das Putzteam, sollten wir auch. Und dann kommen aber noch so gesellschaftliche Forderungen, wo wir Christen auch ernst nehmen sollten, oder? Nicht zu viel essen. Gesund essen vor allem auch. Und regelmäßig trainieren, zum fit bleiben. Und dann aber auch noch die Umwelt schützen. Kein CO2 ausstoßen, nicht fliegen, nicht Auto fahren. Sollten wir und sollten wir nicht. Und da kommt zum Beispiel in Jakobus 4,17 ein Vers, wo es heisst: Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist es Sünde. Und wenn ich nur schon den Vers nehme, dann bin ich eigentlich ein Dursünder. Und all die Forderungen, die könnte ich eigentlich in permanenten Stress versetzen. Und sofort findest du dich in Römer 7 wieder. Als Mensch, der im Dickicht von diesen Geboten und Forderungen ausruft: Ich elender Mensch, je mehr ich das Gute will, desto mehr merke ich, wie fleischlich ich bin. Die Forderungen können einem verdrücken. Vor langer Zeit, das sind wahrscheinlich etwa 35 Jahre her, sind Elisabeth und ich in einem Gottesdienst gewesen. Und ich glaube, sie ist dort auch um Leben im Geist gegangen. Und mir ist eine Aussage von dem Gottesdienst, obwohl es 35 Jahre her ist, lebhaft in Erinnerung. Der Prediger hat dort gesagt, wörtlich: Ein Christ in Badhose gibt es nicht. Jetzt fragst du dich vielleicht, warum sagt er so etwas? Ist denn ein Christ ohne Badhose besser? Ich auf jeden Fall, wenn ich in der Body bin, bevorzuge ich Christen mit Badhose. Aber im Ernst, was er gemeint hat, ist: Ein Christ geht nicht in ein Schwimmbad. Warum nicht? Es kann doch nicht daran liegen, dass der Schwimmen als Sünde betrachtet. Aber es geht darum, dass er erstens seine Zeit verschwendet, weil es viel Sinnvolles gibt. Ich glaube, er hat es in dem Sinn gemeint. Und zweitens vielleicht auch, dass im Schwimmbad leicht bekleidete Frauen sind und du als Christ somit mit Sicherheit sündigst, weil du dich deinen Blicken nicht entziehen kannst. Und ich glaube, seine Ermahnung war vor allem an Männer gerichtet. Männer. Wisst ihr, warum Männer sich häufig sündig fühlen und mehr das Gefühl haben, sie sind in Römer 7 als in Römer 8? Ihr wisst das alle. Es geht um die Sexualität. Oder? Du vergewaltigst keine Frau. Du brichst nicht die Ehe und trotzdem fühlst du dich ständig als Sünder. Wie läuft das ab? Es gibt Christen, und ich zähle mich auch zu dieser Gruppe, denn wie so ein Ankläger im Hinterkopf, der ihnen ständig sagt, was sie zusätzlich noch sollten und was sie alles falsch machen. Sättiger Christ ist zum Beispiel in der Ferien am Strand, schlürft einen Trink und das Leben ist eigentlich so richtig schön. Aber er denkt, dass er eigentlich viel mehr für die Menschen tun sollte, die es jetzt nicht so schön haben. Und die vielleicht sogar in einem Kriegsgebiet leben. Und überhaupt so viel Geld ausgeben für das eigene Vergnügen. Man könnte das Geld ja auch spenden und ein bisschen bescheidenere Ferien machen. Und dann eben, wie schon gesagt, die Umweltbelastung durchs Fliegen. Und gerade in dem Moment sind meine Augen eine Hundertstel Sekunde zu lang an einer Frau im Bikini hängen geblieben, die gerade durchgelaufen ist. Und überhaupt bin ich viel zu lau als Christ. Kann nur ich das. Ich habe nichts gemacht, aber in meinem Kopf spielen sich üble Sachen ab. Und anstatt dass ich in dem Moment ein glücklicher Mensch bin, bin ich sehr unglücklich, ein elender Mensch, wo der Anspruch von dem strengen Gott nicht genügt. Und weil ich mich so schlecht fühle, bin ich dann sicher auch schlecht gelaunt und fuhr meine Frau an, aus irgendeinem nichtigen Grund, schimpfe mit meinen Kind. Und das ist ja dann wirklich Sünde, oder? Und dann bin ich ja noch mehr verurteilt und dann muss ich sagen, willkommen in Römer 7, wo wir eigentlich gar nicht hingehören. Jetzt gehen wir doch noch mal zu der Grafik zurück. Wenn da unten, wo es eben um Sünde geht, noch so eine bestimmte psychische Konstellation dazukommt, jetzt wird es vielleicht ein bisschen psychologisch, kann es eben sehr mühsam werden. Es gibt Menschen, die von Natur aus oder auch durch Erziehung sehr gewissenhaft sind. Die fühlen sich eigentlich immer sündig, auch wenn sie gar keine Sünde begehen. Und sie fühlen sich fleischlich, auch wenn sie gar nicht fleischlich sind. Sie haben ständig das Gefühl, nicht zu genügen. Und wenn sie dann in einer Biografie lesen, dass eine Mutter von 10 Kindern am Morgen eine Stunde auf den Knien ist, dann denken sie, und ich bin so ein schlechter Christ, ich schaffe das nicht. Ich bin fleischlich, ich bin sündig. Und wenn sie jemanden nicht genug freundlich grüßt haben, dann fühlen sie sich auch sündig, dann plagt sie das noch eine Stunde nach dem Gottesdienst. Es gibt so feine Gewissen. Und aus was für Gründen auch immer. Und jetzt verbindet sich das feine Gewissen mit allen Geboten der Bibel und allen Forderungen, die man noch von der Kanzel oben runterhört und die man in den Büchern liest. Und dann kommen noch die wirklichen Sünden dazu. Ich will das nicht kleinreden. Ich meine, die gibt es auch. Und dann ist das Elend eigentlich angerichtet. Und was in Römer 8 so einfach aussieht, ist es ja eigentlich auch. Aber der komplizierte Faktor sind eben wir selber, die in dieser neuen Welt und in der alten Welt gleichzeitig leben. Könnte es sein, dass wir vielleicht doch mehr in einem Regelwerk leben, das sich in unserem Kopf festgesetzt hat, als unter dieser befreienden Leitung vom Heiligen Geist. So ein Katalog von Forderungen, die konstant an die schlechten Gewissen appellieren und die sagen, du genügst nicht. Appelle, die sich in deinem Kopf festgesetzt haben und dich unbewusst bestimmen, sodass du sogar dort ein schlechtes Gewissen hast, wo es gar nicht angebracht wäre. Das ist so eine Art, man sollte Christentum, Wir wissen, was wir sollten und wir meinen es zu wissen. Und je mehr wir uns mit dem, was wir sollten, beschäftigen und es widerwillig oder gar nicht tun, desto unglücklicher werden wir dabei. Darum verlassen wir gescheiter wie Römer 7 und gehen dorthin, wo wir als Christen hingehören, nämlich ins Kapitel 8. Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat dich freigemacht und so weiter. Und die folgende Verse entwickelt dann die Aussage, bis dann der Vers vom Anfang kommt, denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne oder Kinder Gottes. Aber in all diesen Versen von Römer 8, 1 bis 14, verratet uns der Paulus irgendwie nur andeutungsweise, wie wir dann in so ein Leben hineinkommen, dass wir eben nicht mehr in Römer 7, sondern in Römer 8 sind. Er sagt eigentlich überall nur, ja, nicht mehr am Fleisch folgen, sondern am Geist. Aber wie denn? Da habe ich mir wirklich in der Predigtvorbereitung ein bisschen die Zähne ausgebissen. Und in all diesen Auslegungen ist irgendwo auch immer nur gesagt worden, ja, auf den Geist setzen und nicht mehr aufs Fleisch. Aber wie? Wie denn? Und dann ist mir plötzlich letzte Woche, habe ich das Gefühl, habe ich wieder Schlüssel gefunden zu dem. Und der liegt im Vers 15. Was heißt, denn ihr habt nicht einen Geist der Sklaverei empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft haben, wie habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Der Schlüssel ist der Vater. Das Gesetz und auch unsere christlichen Gebote und Regeln führen nämlich in die Sklaverei. Aber wenn wir den Vater kennenlernen, kommen wir in die Freiheit hinein. Und wir können stundenlang über Leben im Geist reden und vielleicht sollten wir das auch mehr tun. Wenn wir aber nicht beim Vater anfangen, wird das Leben im Geist schlussendlich auch wieder nur eine Last. Im Sinn von, das sollte ich neben all dem anderen, was das Leben mir abverlangt, sollte ich jetzt auch noch im Geist leben. Wieso ist der Vater so wichtig? Er ist wichtig, weil er uns liebt. Schaut doch einmal, wie Eltern in unserer Gemeinde ihre kleinen Kinder lieben. Dann wisst ihr, was ich meine. Und das Kind blüht dann auf und es wird gutmütig und gutwillig und hilfsbereit, wenn es eben geliebt ist. Und wenn für dich das Christenleben nur eine Last ist und ein Katalog von Forderungen, könnte es sein, dass du den Vater zu wenig kennst und ein falsches Bild von ihm hast. Würden normale Eltern ihre Kinder jemals aufgeben, die haben praktisch Narrenfreiheit, die können machen, was sie wollen. Die können so blöd tun, wie sie wollen. Die Liebe der Eltern hört nicht auf. Und das gibt dann so eine Wechselwirkung, weil eben die bedingungslose Liebe da ist, machen sie Lernschritte und entwickeln sich irgendwann, kann manchmal lang gehen, irgendwann zu reifen Menschen. Und das kann fast nicht schief gehen, wenn die Liebe da ist. Und so ist unser Vater im Himmel. Und darum verwendet Paulus da den Kosenamen, sehr etwas Intimes, Abba. Es ist wie Papi, Daddy. Ich habe manchmal Mühe, wenn Leute so im Gebet zum Daddy oder zum Papi beten. Das habe ich immer so ein bisschen komisch gefunden. Wo ist denn da die Ehrfurcht? Aber vor dem Hintergrund kann man das durchaus vertreten und vielleicht sogar einmal machen und Gott Papi nennen. Es würde uns vielleicht manchmal gut tun, Gott nicht nur so mit distanzierter Ehrfurcht zu sehen, so im Sinn von einem strengen Vater, sondern als nahbaren Papi, der uns gern hat, der uns sehr viel verzeiht und sehr wohlgesinnt ist und ganz viel schenken will und sehr viel Freude an uns hat. Gott, der Freude hat an dir und uns sicher nie verlässt und immer für uns ist. So einen Papi meine ich. Und das ist der erste Schritt, um in die Freiheit von Römer 8 hineinzukommen. weg vom strengen Vater, oder eben nicht Vater, sondern eher von dem Herr, von dem Sklaventreiber, der viel von uns fordert und dem du nie genügen kannst, hin zum liebenden Vater, der dich zuerst einmal einfach in seine Arme nimmt, sich an dir freut. Und erst dann, wenn du dich so richtig geborgen fühlst, mit dir Schritt für Schritt geht, dass sogar du kannst einen reifen Mensch werden, wo das geistliche Leben sich entwickeln kann. Und alles andere, was es zu geistlichem Leben zu sagen gibt, und da gibt es viel dazu, muss auf dieser Kindschaft mit dem liebenden Vater aufbauen. Und da gibt es noch ganz viel zu sagen. Nur schon den Begriff Fleisch, den mal ein bisschen genauer zu definieren. Oder wie kommen wir wirklich in ein geistliches Leben hinein? Ich glaube, da könnte man mehrere Predigten darüber halten. Und dort habe ich eine Bitte, oder? Wenn ihr findet, mal, das Thema, da müssen wir eigentlich mehr darüber reden, dann können wir das durchaus mal noch machen. Ich bin im März zum Beispiel wieder dran. Und wenn ich einfach nichts höre, all schweigend betreten und niemand kommt auf mich zu nach dieser Predigt, dann gehe ich davon aus, dass das Thema gegessen ist und dass es jetzt gut ist so. Und dann werden wir ein anderes Thema suchen. Wichtig für heute ist mir aber, du bist ein Kind von Gott und hast seinen Geist empfangen. Und wenn du darüber noch unsicher bist, mach es doch heute fest. Und das Zweite, wenn du dich mehr in Römer 7 fühlst als in Römer 8, dann fang wieder ganz am Anfang an, bei dieser Liebe vom himmlischen Vater. Fang die an zu geniessen. Ich probiere es auch. Ich bin nicht der Typ, der von Natur aus so sich in den Vaterliebe hineinsohnt. Ich bin eher leistungsorientiert und habe das Gefühl, ich muss zuerst mal etwas tun, dass ich dann die Anerkennung bekomme und so weiter. Darum tut mir eigentlich die Predigt selber sehr gut. Das ist der Vorteil, wenn man predigt. Man befasst sich dann sehr damit. Ja, in dem Sinn geniessen den Vater, vielleicht gerade an dem heutigen Tag. Amen.